Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen und zunächst mal den Gedanken, wie denkst du über dein Leben? Also es gibt Menschen, die denken, dass wir arbeiten, um zu leben und leben, um zu arbeiten. Manche Menschen haben eine sehr positive Lebensperspektive, Lebensansicht. Manche Menschen sind eher pessimistischer, was auch sehr von den Lebensumständen, von Alter, von Gesundheit, von persönlichem Wohlergehen abhängt. Aber wir sind meistens mit den Dingen, die jetzt um uns herum sind, beschäftigt. Aber die Frage ist, wie denken wir über unser Leben grundsätzlich nach? Und auch uns als Christen kann es passieren, dass wir den richtigen Blick und die richtige Perspektive auf unser Leben etwas verlieren. Ich kann mich erinnern, ein paar hundert Meter hier weiter, es war die D-Jugend des TSV Adelberg in den untersten Ligen, habe ich gespielt und auf dem Sportplatz waren wunderbare Gänseblümchen. Und ich weiß noch, die haben mich so fasziniert, dass ich während dem Fußballspiel angefangen habe, diese Gänseblümchen zu pflücken. Der Trainer hat sich dann bemerkbar gemacht und hat mir mitgeteilt, dass das nicht der Zweck ist, warum ich auf dem Platz stehe. Und so ist es, dass es uns passieren kann, dass wir den Fokus und den Blick, warum wir eigentlich da sind und was die ganze das große Bild ist, dass wir das vergessen. Und der erste Petrusbrief, vor allem der erste Abschnitt von Kapitel 1 bis Kapitel 2,11, zeigt uns, gibt uns hier einen Einblick. Und das möchte ich mit euch heute Morgen erstmal durchgehen. Also, schlagen wir auf 1. Petrus Kapitel 1. Da lesen wir: Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Petrus schreibt hier Fremdlingen. Und zunächst mal sind es Fremdlinge, das heißt, es waren hauptsächlich jüdisch, mit jüdischem Hintergrund Gläubige, die, sagen wir mal, über Gegenden in der heutigen Türkei zerstreut waren. Aber im weiteren Verlauf des Briefes, wenn wir den Brief sehen, sehen wir auch, dass es Fremdlinge waren im Hinblick auf das, wie sie gelebt haben. Wir lesen später, dass sie in vielen Dingen nicht mehr mitmachen und das befremdet sie. Also sie waren durch ihren Wandel auch Fremdlinge. Und was wir dann auch sehen werden, ist, oder was wir uns anschauen können in Vers 3 und Vers 4: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Petrus betont immer wieder, dass die Gnade Gottes, dass wir durch die Gnade Gottes gerettet sind, es kommt 10-mal, kommt die Gnade Gottes in diesem Brief vor. Und wir brauchen die Gnade Gottes für die Rettung, wir brauchen aber auch die Gnade Gottes für unser Leben. Und diese ganze Sprache hier in diesem Abschnitt, es ist die Sprache, zum Beispiel Besprengung mit dem Blut Christi. Wir werden noch das Lamm, das kostbare Lamm finden, die Lenden, die umgürtet sind. Wir werden Verse aus 2. und 3. Mose sehen. Und so ist die richtige Perspektive auf unser Leben, dass wir auf einer Reise sind. Wir sind hier auf einer Reise mit dem Ziel eines unverweltlichen, unvergänglichen und unbefleckten Erbteils. Das ist die richtige Perspektive. Und Petrus schreibt hier über Errettung, wie ihr vielleicht sehen könnt in dieser Präsentation. Petrus schreibt hier über die Errettung und er spricht zunächst über den zukünftigen, also über den zukünftigen Erbteil, eine Errettung, der Aspekt der Errettung für die Zukunft. Dann schreibt er über die Gegenwart und dann schreibt er über eine vergangene Vorbereitung. Und auch im nächsten Abschnitt, den wir sehen, beginnt Petrus wieder mit der Zukunft. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir diesen Blick auf die Zukunft haben. Viktor Frankl war einer der drei oder vier Wiener Psychologen, der bekannten Wiener Psychologen. Und er war im KZ, in Auschwitz und in Dachau. Und er hat ein Buch geschrieben, das KZ aus der Perspektive eines Psychologen. Das Buch heißt Und trotzdem Ja zum Leben. Und er beschreibt Folgendes. Er hat es so beschrieben, die Leute haben überlebt, die eine Perspektive und eine Hoffnung hatten auf die Zukunft. Die Insassen im KZ hatten überlebt, die sich vorgestellt haben, die geträumt haben davon, die sich das ausgemalt haben, wie sie wieder mit ihrer Familie zusammensitzen, mit ihren Brüdern, mit ihren Geschwistern, mit ihren Eltern und dann zusammen wieder essen werden. Und auf der anderen Seite hat er berichtet davon, dass wenn Gefangene die Nachricht bekommen haben, dass andere aus der Familie getötet wurden, dass sie dann erst innerlich zusammengesackt sind und später sehr schnell der Körper zerfallen ist und sie gestorben sind. Sie waren hoffnungslos, ihnen wurde jegliche Hoffnung auf ein Leben über dieses KZ hinausgeraubt. Also für den Mensch ist das Prinzip und das Thema der Hoffnung sehr, sehr wichtig. Und das ist, was hier auch Petrus macht. Er lenkt unseren Blick in die Zukunft. Und als Christen sollten wir solche sein, die von der Zukunft bestimmt sind. Also das Reiseziel, dieses Erbe, der Erbteil, der für uns aufbewahrt wird, dieser Erbteil und wir werden aufbewahrt, der sollte unsere Reise bestimmen. Und wir lesen hier, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein moderner Philosoph hat gesagt, es ist besser voller Hoffnung zu reisen, statt anzukommen. Was absoluter Blödsinn ist. Das Ziel ist das Ziel. Und wir haben eine Hoffnung. Wir werden ankommen. Warum? Weil der Herr diesen Erbteil aufbewahren wird und weil er uns aufbewahren wird. Und der Hoffnungsbegriff in der Bibel ist kein vager Begriff. Wir sagen, ich hoffe, das Wetter wird gut. Ich hoffe, das passiert so und so. Ich hoffe, das passiert. Aber in der Bibel bedeutet Hoffnung Gewissheit. Und die Frage ist auch, worauf diese Hoffnung basiert. Der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Der Mensch ist geknechtet durch den Tod und der Tod ist letztendlich das, was das menschliche Leben, so wie wir es kennen, zerstört. Der Tod hat einen Schrecken, der Tod hat eine Macht über die Menschen seit jeher. Und Menschen sind geknechtet unter der Furcht des Todes. Aber es gibt einen, der den Tod durchschritten hat, der im Tod war und wieder zurückgekommen ist. Unser Herr Jesus Christus. Und durch seine Auferstehung, weil er das, was die Hoffnung, die menschliche Hoffnung zerstört, überwunden hat, dadurch können wir wirklich Hoffnung haben. Also, wenn man sagt, man hofft, das Wetter wird gut oder man hofft, dass die Mannschaft, für die man hofft, dass die gewinnt, dann ist die Frage, wie groß ist die Hoffnung? Aber hier ist es so, unsere Hoffnung basiert auf der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn wir auch sehen, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Genau das sind die Dinge nämlich, unvergänglich, befleckt, verwelklich, die unser Leben hier kaputt machen. Schaut euch Blumen an, so schön sie sind. Jetzt haben wir hier eine Blumenvase, schauen wunderschön aus. In 2 Wochen sind diese Blumen nicht mehr so schön. In 3 Wochen werfen sie werfen wir sie weg. Es gibt hier nichts Bleibendes. Letztendlich alles verwelkt. Letztendlich alles geht zugrunde. Wir sind vor 8 Jahren in eine neue Wohnung gezogen und jetzt überall quietscht alles. Man muss ölen, man muss reparieren, man muss ersetzen. Das ist der Prozess. Und wenn wir an uns selber und an unseren Körper denken, dann werden wir das auch merken. Wir sind vergänglich, wir sind verweltlich. Und das ist das Kostbare und dieses Besondere. Das Erbe, die Zukunft, das der Herr für uns aufbewahrt, ist eben nicht dieser Schöpfung unterwerfen. Es ist nicht vergänglich, nicht verweltlich und auch nicht befleckt, weil es anders ist, weil es nicht zu diesem Leben dazugehört, wo der Tod herrscht, weil Jesus den Tod überwunden hat. Und dieses Ziel soll die Realität unserer Reise sein. Dieses Ziel soll uns prägen, egal ob wir sehr jung sind oder ob wir sehr alt sind. Wir sollten uns das vor Augen behalten. Wir haben eine ewige Hoffnung. Wir haben einen unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, der aufbewahrt wird für uns. Und wir selber werden von dem Herrn bewahrt. Zu einer Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Damit ist gemeint die Verherrlichung, die zukünftige Verherrlichung. Wir werden in der Zukunft verherrlicht sein mit Christus und in die Herrlichkeit des Christus mit hineingenommen. Und meine Frage ist, prägt uns das hier jetzt, hier und heute, prägt uns dieser Gedanke? Und wir würden vielleicht sagen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Petrus macht es anders. Er beginnt mit der Zukunft, spricht über die Gegenwart und geht auf die Vergangenheit ein. Und das macht er in verschiedenen Abschnitten in 1. Petrus. Dass er diese Zukunft, auf die wir zugehen, immer wieder voranstellt. Und dann sehen wir, Rettung gibt es auch den Aspekt der gegenwärtigen Bewahrung, der gegenwärtigen Errettung. Da lesen wir Vers 6 bis Vers 9. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also, wir sehen, es braucht auch gegenwärtige Bewahrung. Es braucht auch gegenwärtige Rettung, die ja eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Die Empfänger des Briefes, auf sie sind Leiden zugekommen. Und das Muster, das wir sehen werden im Leben des Herrn Jesus, der Herr Jesus wird von Petrus als Vorbild dargestellt. Das Muster ist zuerst die Leiden und dann die Herrlichkeit. Zuerst die Leiden und dann die Herrlichkeit. Es ist auch ganz wichtig, denn so Christus zu verstehen und sein Leben am Kreuz, woran wir heute Morgen gedacht haben, es war kein Unfall. Es war kein Missgeschick, kein Scheitern. Sondern es war der Weg des Messias, vom Leid zur Herrlichkeit. Und für die Jünger war das damals nicht so leicht zu verstehen. Sie haben ja gesagt, wir dachten, du bist der, der sozusagen die Herrschaft wiederherstellt. Sie haben eigentlich anders auf den Messias gewartet. Und ich verstehe die Jünger, je mehr ich das Alte Testament verstehe. Der Prophet Jesaja spricht zuerst, wenn wir die ersten Kapitel sehen, von der Herrlichkeit, von der Herrschaft. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, Kapitel 9, Kapitel 12, Kapitel 2, des Friedensreich. Und erst später kommt der Knecht des Herrn, zum Beispiel Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 53, wo der leidende Knecht dargestellt wird. Aber es ist wichtig zu verstehen, der Herr Jesus ging zuerst durch Leid und dann in die Herrlichkeit. Finden wir in Petrus immer wieder. Und genau dieses Muster ist auch für unser Leben. Genau dieses Muster werden wir in unserem Leben sehen. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Im Leben kommen Enttäuschungen, Leiden, Krankheiten, persönliche Fehler. Das gehört zur Realität des Lebens dazu. Und das ist wichtig zu verstehen. Petrus schreibt ihnen in Kapitel 5, Vers 12, wenn ihr mit mir mal kurz aufschlagt. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Unsere zukünftige Verherrlichung, dass die Gottesgnade da so quasi sichtbar wird, ja, da stimmen wir zu. Aber der Punkt ist, was Petrus dann auch später noch sagen wird, es ist Gnade, wenn wir um Christi willen leiden. Die Schwierigkeiten dieses Lebens, diese Wüste, wo das Klima sehr hart ist, gehört zu unserem Leben dazu. Und es gehört zu Gottes Gnade für uns dazu. Die Frage ist, warum erlaubt Gott es? Warum macht er das so? Wir sollten ihm nicht die Schuld dafür geben, sondern wir sollten Verständnis haben. Wir müssen verstehen, damit es uns nicht überrascht. Es ist so, dass der Glaube getestet werden muss. Nicht um zerstört zu werden, sondern dass es sichtbar wird, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass der Glaube echt ist. Und der Glaube muss auch geschliffen werden. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Gold wird mit Feuer geläutert und jemand sagte, es gibt kein Gold, das nicht durch das Feuer gegangen wäre. Es gibt kein Diamant, der nicht durch Druck entstanden ist. Es gibt keine Perle, die nicht durch die Tiefe gegangen ist. Gold, Diamanten, Perlen sind alles Dinge, die sehr kostbar sind, wo die Menschen bereit sind, sehr viel Geld auszugeben, wo jeder sagen würde, ich möchte das Gold haben, ich möchte Diamanten haben, ich möchte Perlen haben. Aber den schmerzhaften Prozess dahin, den möchten wir eher nicht. Und Petrus hat es in seinem Leben erfahren. Petrus schreibt hier über Dinge, die er selbst erlebt hat. Petrus sagte, ich werde dich nie verleugnen. Ich bin bereit, mit dir zu leiden. Wenn alle dich verlassen, ich werde es nicht tun. Petrus hat vielleicht Selbstvertrauen verwechselt mit Glauben. Er hatte Vertrauen in seine eigene Treue und seinen eigenen Mut. Und was dann passierte, das wissen wir. Er hat den Herrn dreimal verleugnet. Warum weinte Petrus? Warum war er so traurig über seine Fehler? Weil echter Glaube in ihm war. Das ist der Unterschied zwischen Judas und zwischen Petrus. Echter Glaube finden wir bei Petrus. Er weinte bitterlich. Und es ist echter Glaube, der hier zutage tritt. Petrus liebte Jesus zutiefst, aber er musste diese Lektion lernen. Diese Lektion der Läuterung, die Lektion des Versagens, das Gott zugelassen hat, um Petrus zu reinigen und voranzubringen, so dass Petrus weniger Vertrauen in sich selber und seine Fähigkeiten hat und mehr Vertrauen in den Herrn. Unsere ganze Reise soll geprägt sein, wie es heißt in Vers 2, zur Besprengung mit dem Blut Christi. Unser Anführer in der Wüste ist der Herr Jesus, nicht Mose wie im alten Bund, sondern es ist der Herr Jesus. Und dann schreibt Petrus über die vergangene Errettung. Und es ist auch sehr wichtig zu wissen, dass Gottes Plan, Gottes Gedanken Jahrtausende alt sind. Es ist nicht so, dass wie soll man sagen, manchmal, wenn ich mit Leuten über den Glauben rede oder so, dann zum Beispiel unsere Klavierlehrerin, die hat gesagt, meine Frau ist aus den USA, hat gesagt, ja, das ist sowas Neues, Amerikanisches, der Glaube. Nein, ist es nicht. Und zwar, es gab Jahrtausende alte Vorbereitungen. Die Errettung und die Gnade Gottes in der Vergangenheit, wenn wir mal ab Vers 10 lesen. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Es ist gut, das große Bild zu haben. Gottes Propheten und Gottes Geist hat diese Gnade, und diese Gnade besteht darin, in den Leiden Christi und in der Herrlichkeit, die nach den Leiden folgen sollte, im Evangelium. Und das war Jahrhunderte vorher schon vorhergesagt und Jahrtausende vorher schon vorbereitet, das Evangelium. Das heißt, wir sind jetzt in der Gegenwart in Leiden und in Schwierigkeiten. Wir sind jetzt in einer Wüste, aber wir haben eine Zukunft, ein herrliches Erbe, das auf uns wartet und das sicher ist. Und unsere Vergangenheit ist auch kein Zufall, denn unsere Vergangenheit, dass Christus gelitten hat und auferstanden ist und zur Herrlichkeit kommt, wurde vor Jahrhunderten vorhergesagt und vor Jahrhunderten vorbereitet. Das heißt, wir sind Teil eines ganz großen Planes Gottes und Teil von etwas sehr Großem. Und es waren die Engel. Engel waren anwesend, als Gott die Menschen geschaffen hat. Engel sind Wesen in der Lage, mit Gott in Verbindung zu treten. Und sie sehen, wie andere Engel dabei waren, die Welt und die Menschheit zu zerstören. Wir wissen, dass die Engel Jesus unterstützt haben an seinem Leiden. Er hat gesagt, ich könnte jetzt Engel herbeirufen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Engel haben gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Einige Engel waren eingebunden in die Verkündigung der Auferstehung. Sie haben es den ersten Zeugen verkündigt. Und jetzt beobachten die Engel, wie Gott in Menschen, in Fremdlingen wie dir und mir arbeitet. In all diesen Nöten und diesen Schwierigkeiten, die wir haben, wie Gott uns läutert und uns reinigt. Beginnend mit dem Evangelium, das Christus gelitten hat und auferstanden ist. Weiterführend damit, dass Gott uns jetzt durchträgt, reinigt und läutert. Und eines Tages werden die Engel Zeugen sein, dass Gott uns die Verwaltung über die neue Welt übergeben wird. Nicht den Engeln, sondern uns. Welch eine Perspektive! Welch eine Perspektive, vor der wir stehen. Und es wird dazu führen, dass eines Tages, es kommt mehrmals in diesen Versen vor, Gott verherrlicht wird und Gott gepriesen wird. Es wird zu Jubel mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und es wird zum Lob der Herrlichkeit und der Ehre in der Offenbarung Jesu Christi führen. In unserem Leben, so schwach und vergänglich, wie es ist, ist ein Schauspiel für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und was rauskommen wird, ist Gottes Gnade. Gottes Gnade in der Vergangenheit, Gottes Gnade in der Gegenwart, dass Gott uns durchträgt, und Gottes Gnade in der Zukunft. Und ich glaube, es ist wichtig, öfters mal im Leben von den Gänseblümchen wegzuschauen und sich zu überlegen, warum wir da sind, hier auf der Erde. Das Reiseziel vor Augen, die Vergangenheit im Bewusstsein und die Gegenwart, dass die Wüste und das befremdliche Klima in der Wüste, das ist dazu gehört, weil Gott uns verändern möchte und wertvoller machen möchte. In dem nächsten Abschnitt, der von von Vers 13 bis Vers 25 geht, blättert da gerade mal eins weiter. Genau, finden wir vier Imperative der Errettung. Wir werden uns nicht jeden einzelnen anschauen, aber wir werden lesen. Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Auch wieder eine Begrifflichkeit aus dem zweiten Buch Mose. Die Israeliten haben das Passa geschlachtet und damals hatten sie lange Gewänder und die langen Gewänder wurden so hoch gemacht und dann umgürtet, damit man sich bewegen kann, damit man nicht stolpert auf der Reise. Und genau das Prinzip finden wir hier. Petrus richtet unseren Blick schon wieder in die Zukunft. Hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi, also in der Zukunft. Und das Wichtige ist unser Denken. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das Wichtigste ist, ein Vers, den wir mit unseren Kindern auswendig gelernt haben, Sprüche 3, Vers 5 und Vers 6, dass wir Acht haben auf unser Denken. Denn von unserem Herzen und von den Gedanken unseres Herzens sind die Ausgänge des Lebens. In ein paar Jahren wirst du das sein, was du jetzt denkst. Damit, womit du dich jetzt beschäftigst, das wirst du sein. Und das sieht man auch an jungen Leuten. Bei uns sieht man das Fußballer, die beschäftigen sich da mit den Fußballern und dann macht der Fußballer so einen Schnitt mit so einer Abstufung. Bei mir wird es gar nicht stehen. Aber dann machen die jungen Leute das und machen sich so Stufen rein. Sie werden zu dem, womit, wem sie nacheifern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unser Denken und auf unsere Gesinnung aufpassen. Und was sollte uns bestimmen? Was sollte uns bestimmen? Es sollte uns bestimmen, dass wir völlig auf die Gnade Gottes hoffen. Völlig auf die Gnade Gottes hoffen, die uns in der Zukunft sichtbarer und offenbart wird. Jetzt schon im Evangelium, wie wir gelesen haben, sichtbar sind. Und jetzt die Frage ist das, auf was hoffen wir, auf was setzen wir? Und meine Frage ist, wie viel Zeit verbringen wir, darüber nachzudenken, über die Gnade Gottes? Und ich denke, dass ein Mangel in meinem Leben dadurch besteht, dass ich viel über vieles nachdenke, aber zu wenig über die Gnade Gottes. Und Petrus fordert uns auf, schaut nach vorne und hofft auf die Gnade Gottes. Setzt eure Hoffnung auf Gottes Gnade. Und aus dem heraus, dass wir auf Gottes Gnade setzen und uns so dem Herrn nähern, werden wir ein heiliges Leben führen und führen wollen, was wir dann auch in den Versen 14 bis 16 finden werden. Da heißt es, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig sein. Die Frage ist, was bedeutet heilig sein? Heilig bedeutet abgesondert zu sein, getrennt zu sein. Manchmal verstehen Menschen unter Heiligkeit Kälte. Manchmal verstehen Menschen unter Heiligkeit irgendwie zurückgezogen, weggeschlossen. Menschen haben sich im Mittelalter in Klöster eingeschlossen, um heilig zu sein. Manche Menschen denken, heilig bedeutet moralisch. Also Gott würde sagen, seid moralisch, denn ich bin moralisch. Aber das ist nicht so. Gott ist abgesondert. Er unterscheidet sich. Und zwar in seinem Charakter vollkommen von den Menschen. Gott ist liebend. Gott ist wunderschön. Gott ist durch und durch vom Guten durchdrungen. Insofern ist Gott heilig und als Charakter völlig abgesondert von uns Menschen. Und Heiligkeit, oft denken wir, Heiligkeit bedeutet, das Böse nicht zu tun. Das ist aber nur ein Aspekt. Statt das Böse nicht zu tun, ist Heiligkeit, Liebe zu üben und gute Werke zu tun. Und wenn ihr den ersten Petrusbrief heute oder irgendwann die Tage mal ganz durchlest, dann werdet ihr sehen, gute Werke und Lieben kommt sehr viel vor. Also das heißt, Heiligkeit, wenn wir heilig sind, heißt es, dass wir lieben und Gutes tun und uns vom Bösen entfernt halten. Gott spricht in der Wüste, ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, dass ihr nicht Knechte sein sollt. Ich habe die Stäbe eures Jochs zerbrochen, um euch aufrecht gehen zu lassen. Ein aufrechter Gang, Befreiung von Knechtschaft der Sünde, ein aufrechter Gang ist, ein Charakter zu haben wie Gott. Andere Menschen zu lieben und Gutes zu tun. Das wird aber nur gehen und die Kraft werden wir nur haben, wenn wir von Gottes Gnade bewegt sind. Wenn wir auf Gottes Gnade hoffen, wenn Gottes Gnade uns bewegt, nur dann wird es sein, dass wir lieben und gute Werke tun. Es gäbe hier noch ein paar Sachen zu sagen. Bruderliebe kommt ja noch dazu. Lasst uns einander lieben aus reinem Herzen. Das ist ein Teil von dieser Heiligkeit und ein Teil dessen, was uns bestimmen soll. Jemand sagte einmal, ich hatte viele Argumente gegen den Glauben meiner Oma, gegen ihre Liebe hatte ich keine. Und wir sehen das auch, wir lesen mit Menschen in der Bibel in unserem Wohnzimmer jede Woche, es darf unser Wohnzimmer voll sein. Und ein junger Mensch war dabei, wie wir ein paar Tage wohin gefahren sind und mit anderen Christen und Fußball gespielt haben und so. Und er hat gesagt, er war bewegt von der Liebe von den Geschwistern untereinander. Das war für ihn ein Schritt zu Christus hin, dass er gesehen hat, wie gehen die Menschen miteinander um. Ist natürlich nicht jeden Tag so, aber es wäre wirklich wichtig, wenn wir den Blick haben und von Gottes Gnade bewegt sind, dass uns Liebe untereinander prägt. Und die Argumentation von Petrus, vielleicht das noch, denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wir alle, die wir gläubig sind, haben das gleiche Leben. Wir haben das ewige Leben durch Gottes Wort und wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Wir haben das gleiche ewige Leben in uns. Und deshalb soll jetzt uns schon die Bruderliebe prägen. Dann zum nächsten Abschnitt. Wenn wir in der Wüste unterwegs sind, dann gibt es Dinge, die der Herr mitgegeben hat. Ziele unserer Errettung in Kapitel 2. Ich lese mal vor. Kapitel 2, Vers 1, legt nun aber ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Gott möchte, dass wir wachsen. Und seine Fürsorge ist Nahrung und die Nahrung ist Gottes Wort. Und ein Nebensatz ist meiner Meinung nach hier sehr wichtig. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wie denken wir über den Herrn? Es gibt viele Menschen, die denken, Gott ist ein Spaßverderber, Gott ist eine Spaßbremse, Gott meint es nicht gut mit mir. Wenn ich einen Fehler mache als Gläubiger, dann bestraft er mich. Denken wir so über den Herrn? Wir müssen schmecken, dass der Herr gut und freundlich ist. Wie hat denn Petrus geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Petrus hat es geschmeckt, indem wie der Herr mit ihm umgegangen ist, als er Fehler gemacht hat. Der Herr hat für Petrus gebetet und hat gesagt, wenn du dereinst umkehrst, stärke deine Brüder. Als Petrus zurückgegangen ist zum Fischen, hat der Herr ihn besucht. Der Herr hat ihm ein Feuer gemacht, der Herr hat ihm ein Essen gemacht. Das zeigt die Güte und die Freundlichkeit des Herrn. Und Petrus hat es in seinem eigenen Leben geschmeckt. Er wurde nicht rausgeworfen im Dienst des Herrn, er wurde zurechtgebracht durch die Güte des Herrn. Und die Frage ist, wie kommt man auf den Geschmack? Woher weiß man, dass etwas schmeckt, indem er es probiert, indem er damit sich auseinandersetzt? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Denk drüber nach, was der Herr dir schon alles getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist klar, wenn ich den Eindruck habe, der Herr ist gütig, wird mich das zu ihm ziehen. Wenn ich denke, so wie es bei diesem Verwalter mit den Talenten ist, oh, ich dachte, du bist ein harter Herr und forderst mehr und so weiter und so fort, dann wird mich das nicht zum Herrn hinziehen. Also Gottes Ziel ist, dass wir in dieser Wüste, in diesen Umständen wachsen. Und dafür brauchen wir aber Gottes Wort, Gottes Nahrung. Und je mehr wir davon überzeugt sind, dass der Herr gütig ist, wird es uns zu Gott und seinem Wort ziehen. Dann den zweiten Teil, zu einem geistlichen Haus aufgebaut. Gottes Vorsorge, der kostbare Eckstein. Also es heißt, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit toten Steinen gebaut hat, aber mit toten Steinen zu bauen, das kann ganz schön nervtötend und schwierig sein. Ich weiß, bei uns war mal eine Wand 7 Zentimeter schräg, und das hat man deutlich gemerkt. Also mit toten Steinen zu bauen, ist sehr schwierig. Mit lebendigen Steinen zu bauen, wo jeder ein eigener Charakter ist, wo jeder seine eigenen Gedanken hat, das ist nochmal viel, viel schwieriger. Aber es funktioniert aufgrund von einer Sache. Es gibt einen kostbaren Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Und dieser Eckstein ist unser Herr Jesus Christus. Und so heißt es, dass wir uns in der Wüste an dem Anführer Jesus Christus, dem Eckstein, ausrichten sollen. Und es heißt, Gott hat die Israeliten aus Ägypten rausgerufen, damit sie bei mir seien und mir dienen. Wir finden im 2. und 3. Buch Mose das Heiligtum Gottes in der Wüste, wo Opfer dargebracht wurden, wo Gott gelobt wurde, wo Gott verherrlicht wurde. Und auf unserem Weg zu einem herrlichen zukünftigen Ziel ist das eines der Aufgaben jetzt, dass wir Opfer Gott darbringen. Das sind Opfer des Lobes in Gebet, das kann Geld sein als Opfer, aber so wie Römer 12, 1 und 2 sagt, unser ganzes Leben, dass wir das als lebendiges Opfer dem Herrn darbringen. Wir lesen hier von dem priesterlichen Dienst, von einem heiligen Priestertum. Und im neuen Bund sind wir alles Priester. Und deshalb, neuen Bund, das Priestertum und die Opfer des Lobes werden natürlich zu Hause, aber auch in der Gemeinde ausgeübt. Und deshalb, wenn wir auf dieser Reise sind, lasst uns die Versammlungen und das Zusammenkommen und die Gemeinschaft mit den Geschwistern als heiliges Priestertum nicht vernachlässigen. Es ist ein Teil dessen, was Gott möchte, dass wir hier auf dieser Reise tun. Und seine Fürsorge dafür ist, dass er uns den kostbaren Eckstein gegeben hat, an dem sich alles ausrichtet. Die Priester waren eher auf Gott ausgerichtet, der König eher auf die Menschen. Wir lesen in Vers 9, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das heißt, das Dritte, was wir sehen, ist ein Volk zum Besitztum, und Gottes Fürsorge ist, dass wir Gottes Barmherzigkeit empfangen haben und diese Barmherzigkeit soll nicht bei uns bleiben. Als der besessene Gerasener geheilt wird, möchte er mit Jesus mitgehen. Also Die Dämonen sind ausgetrieben worden in diese Schweineherde. Und dann ist es so, dann haben die Gerasener gesagt, bitte geh, haben Jesus weggeschickt. Das ist Markus, Kapitel 4 oder Kapitel 5. Und dieser Besessene sagt zu Jesus, er möchte mitgehen, mit ihm mitgehen. Und Jesus sagt ihm eins, nein, geh in dein Haus, in deine Verwandtschaft und sage, wie viel Barmherzigkeit dir Gott getan hat. Erzähle von der Barmherzigkeit Gottes. Und dann zwei Kapitel später kommt Jesus wieder in dieses Gebiet und da sehen wir, dass große Menschenmassen auf Jesus warten. Die Menschen, die ihn erst weggeschickt haben, hatten einen Menschen, der davon erzählt hat, von der Barmherzigkeit Gottes, die er in seinem Leben erfahren hat. Und das heißt, was möchte Gott von uns, dass wir jetzt in dieser Wüste tun? Er möchte, dass wir wachsen durch Gottes Wort. Er möchte, dass wir als Priester ihm dienen. Und er möchte, dass wir als königliche Priestertum, der König den Menschen zugewandt, seine Barmherzigkeit weitergeben. Dieser Abschnitt, Kapitel 1 bis 2,11, zeigt uns die richtige Perspektive für unser Leben. Und ich hoffe, dass wir das immer wieder verinnerlichen. Wir haben ein wunderbares Ziel. Wir haben eine wunderbare Zukunft, auf das wir zugehen. Es ist allerdings so, dass unser Leben jetzt von Leid, Not und Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Krankheiten geprägt ist. Gott möchte das verwenden, um uns zu läutern, um uns zu reinigen, um uns vorzubereiten für die Zukunft. Und uns muss immer im Blick sein, wir sind Teil von etwas ganz Großem. Gottes Heilsplan wurde schon durch die Propheten über die Jahrhunderte und Jahrtausende verkündigt. Und weil unsere Zukunft sicher ist, sollen wir unsere ganze Hoffnung auf die Gnade setzen, die Gott uns in der Zukunft zeigen wird. Wir sollen dementsprechend leben. Wenn jetzt jemand von uns sagen würde, er nimmt als Schwimmer bei den Olympischen Spielen im Sommer teil, aber ist in den letzten Monaten nie in einem Schwimmbad gewesen, dann wäre das zweifelhaft. Das heißt, die Zukunft hat eine unmittelbare Auswirkung auf jetzt. Und so soll uns Gott prägen. Wir sollen auf seine Gnade hoffen und durch seine Heiligkeit und Geschwisterliebe und Liebe geprägt sein. Und wir sind aber in der Wüste bis zur Zukunft nicht untätig, sondern der Herr möchte, dass wir wachsen durch sein Wort. Er möchte, dass wir als Priester ihm dienen, dass wir Gott anbeten, dass wir Opfer des Lobes, Opfer mit Geld und letztendlich Opfer mit unserem ganzen Leben ihm bringen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir überzeugt sind von seiner Herrlichkeit. Und als letztes, wer diese Perspektive für sich verinnerlicht hat, der wird dies weitersagen. Wer Gottes Barmherzigkeit in sich trägt und weiß, was Gott ihm vergeben hat und wie Gott eine Zukunft für ihn hat, der wird diese Barmherzigkeit nicht für sich behalten, sondern die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, auf das andere hinzugetan werden. Das ist die Perspektive, die Petrus uns zeigt und alles überschreibt er, denn das ist die wahre Gnade Gottes, in der er steht. Mit der Zukunft, mit der Gegenwart in Schwierigkeiten und mit der Vergangenheit. Liebe Geschwister, lasst uns das vergegenwärtigen, dass uns das prägt, über solche Dinge nachzudenken. Denn das haben wir sehr, sehr notwendig. Und wenn wir das tun, wird es unser Leben sehr prägen. Und das möchte Gott für unser Leben.